Deutschlandfunk. Musikjournal.
Wir schauen nach Salzburg zu den Festspielen, wo in diesen Tagen Idioten und Genies anzutreffen sind. Genauer gesagt die Oper Der Idiot von Mieczysław Weinberg. Die Ouvertüre hören wir schon im Hintergrund. Und ein paar Technikgenies, die mit ihren Virtual Reality Anwendungen dabei sind, dem klassischen Musikbetrieb ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen. Außerdem eine Reportage aus Charkiw, wo das Ensemble des Nationalen Akademischen Theaters gerade wieder aus dem Exil zurückgekehrt ist. Zurückkehren musste in eine Stadt, die wegen der russischen Angriffe derzeit als die gefährlichste Großstadt der Ukraine gilt. Die Salzburger Festspiele sind in vollem Gange, auch wenn noch nicht mal Halbzeit ist. Über 30 Opern und Konzerttermine sind mittlerweile über die verschiedenen Bühnen gegangen, im Festspielbezirk und darüber hinaus. Nach einigen konzertanten Opernaufführungen und Wiederaufnahmen gab es am vergangenen Freitag nun die erste Opernneuinszenierung mit einer echten Rarität, und zwar Der Idiot nach dem gleichnamigen Roman von Fjodor Dostojewski. Komponiert von Mieczysław Weinberg 1987 während der Gorbatschow-Ära, aber erst 2013 in Gänze uraufgeführt. Da war Weinberg schon mehr als 10 Jahre tot. Christoph Schmitz, Ressortleiter Musikjournalismus von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, ist für uns in diesen Tagen in Salzburg und beobachtet die Festspiele. Guten Abend.
Hallo, Herr Hubmacher.
Dostojewskis Romanvorlage hat rund 900 Seiten. Welche Geschichte wird da erzählt und was davon kommt bei Weinberg auf die Opernbühne? Der muss ja gekürzt haben, sonst würden Sie vermutlich jetzt noch in der Felsenreitschule sitzen.
Allerdings, also im Zentrum steht natürlich die Titelfigur, der Idiot, der junge Fürst Myschkin, der nach einer langen Kur aus der Schweiz nach St. Petersburg heimkommt, für alle Menschen das Beste will, aber meistens das Übelste damit hervorlockt. Und die Mätresse Natasja will er aus Mitleid, nicht aus Liebe heiraten und retten damit. Dabei weiß er, dass sein neuer Freund Rogoschin dieser Nastassja verfallen ist. Es wird geschachert, es geht um Geld in dieser St. Petersburger High Society. Am Ende ermordet dann Rogoschin seine geliebte Nastassja. Wir sehen, wie Weinberg den Roman eingedampft hat, also auf die Liebesgeschichte zum größten Teil, aber das gut gemacht.
Mieczysław Weinberg wurde 1919 in Warschau geboren. Ein Landsmann von ihm hat jetzt in Salzburg inszeniert, der Pole Krzysztof Walikowski. Wie deutet er das Stück?
Also zuerst mal muss man sich die Bühne vor Augen führen, cinemaskopisch riesig wie eine Leinwand, eine 50er Jahre Holztafelwand im Hintergrund, rote Bahnhofssitze mit Chromarmaturen auf der rechten Seite, ein riesiger Wohnzimmertisch auf der linken Seite, eine eher leere Bühne, und da entfacht der Regisseur also sehr viel Bewegungsdynamik auf der Riesenfläche. Er projiziert auch Winterlandschaften in den weiten Raum und eine sehr starke Personenregie. Was er uns sagen will, also er will vieles sagen, aber im Kern, was ich besonders wichtig finde, er will auf eine russische panslawische Überlegenheitsvorstellung hinweisen. Den Mörder Nastassjas, Rogoschin, hat er mit typischen russischen Zeichen versehen. Und Rogoschins Opfer, Natasja, verkörpert er, wie auch Aglaja, in ihrem Freiheitsdrang, in ihrer Kleidung etwas Westliches und muss sterben. Also der Ost-West-Konflikt scheint da auf uralte Abneigungen des orthodoxen byzantinischen Ostens gegenüber einem rationalistischen Westen und einer vermeintlich römischen Dekadenz.
Das Gesangspersonal auf der Bühne und die Musiker im Graben, die sind in Salzburg ja üblicherweise hochkarätig. Mirga Graschini-Tetilla dirigierte die Wiener Philharmoniker bei dieser Produktion. Welchen musikalischen Eindruck hat die Premiere auf Sie gemacht?
Einen ziemlich guten bis sehr guten. Also die Musiker bringen mit dem Orchester, den Wiener Philharmonikern, allen Farbenreichtum der Partitur Weinbergs förmlich zum Leuchten. Die ungeheuer anspielungsreich ist, also voller eng vernetzter Leitmotive, die man bei einem einmaligen Hören gar nicht so entschlüsseln und verbinden kann. Das Riesenspektrum an sehr expressiven Klangerzählungen, von der schrillen Dissonanz über Ariose-Momente bis zu filmmusikalischem Kolorit. Hier mal ein kurzer Eindruck von Myschkin und Nastassja. Dirigentin Mirga Graschen-Dürthüler gestaltet das alles mit einer höchst ästhetischen und klaren Dirigiertechnik, sehr genau. Bogdan Wolkow, wir haben ihn gerade gehört, singt einen wunderschönen lyrischen Myschkin aus Rine Stundite, eine glühende Nastassja, was wir gerade nur andeutungsweise mitbekamen, Wladyslaw Solimski, einen gefährlichen Rogoschin und für mich der sängerische Höhepunkt, die kupferfarbige Stimme und das Spiel der Mezzosopranistin Xenia Thomas aus Australien als Aglaia, eine top-besetzte Premiere.
Unterm Strich, Ihr Fazit, ein gelungener Idiot in Salzburg?
Absolut, da kann man nichts dran mäkeln. Manche Kollegen sagen, dass die ganz große, herausragende Leistung von Weinberg hier nicht so zum Tragen kam wie bei der Uraufführung 2013 in Deutschland.
Einer der Hauptschwerpunkte bei den diesjährigen Salzburger Festspielen ist ja eine Reihe unter dem Motto Zeit mit Schönberg. Die Musikwelt begeht dieses Jahr im September den 150. Geburtstag von Arnold Schönberg. Gestern Nachmittag gab es im Haus für Mozart die 6. von 11 Veranstaltungen bei diesem Schwerpunkt, nämlich das Theaterstück Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Eine satirische Tragödie. Kraus selbst sei das Stück eigentlich eher in einem Theater auf dem Mars gut aufgehoben als hier auf der Erde. Wie fügt sich dieses Stück in den Schönberg-Schwerpunkt?
Nicht direkt offensichtlich, aber beim zweiten Hinschauen dann schon, denn Schönberg und Kraus sind im selben Jahr geboren, 1874. Beide kannten sich in Wien sehr gut und schätzten sich. Kraus ermutigte Schönberg zu schriftstellerischen Aktivitäten. Schönberg war wie Kraus Avantgardist. Beide standen permanent im Zentrum von Skandalen und Schönberg liebte den Vortragsstil von Karl Kraus, der seine eigenen Werke aus der Fackel und auch aus den letzten Tagen der Menschheit gerne vorgetragen hat. Und Schönberg hat diesen Deklamationsstil sogar in sein Werk hineingebracht, kompositorisch. Aber vor allem, was diese Textcollage von Kraus mit Schönberg verbindet, das ist der Erste Weltkrieg, den Kraus in den letzten Tagen der Menschheit abbildet mit realen Texten aus Politik, Zeitungen, Volkesstimme. Wir erleben bei Kraus also eine Lebenserfahrung des Komponisten Schönberg. Und das zeichnet den auch vom Publikum sehr gut aufgenommenen Schönberg-Schwerpunkt hier auch aus, dass das Kunst-, Kultur- und Zeitgeschichtsumfeld von Schönberg in jedem Konzert mitgeliefert werden.
Also es ist quasi das historische Hintergrundrauschen zu Schönberg. Jetzt habe ich gesehen auf den Fotos, die man im Internet auf der Festival-Webseite sehen kann, das war jetzt nicht nur ein Theaterstück, sondern da wurde auch Musik gemacht. Da saßen Musiker auf der Bühne im Haus für Mozart. Ja. Was ist da erklungen? Nichts von Schönberg?
Nein, nichts von Schönberg. Eine vierköpfige Band aus Schlagzeug, Blasinstrumenten, Klavier und vor allem Theremin mit Volksliedern, Märschen, Schlagern und Hymnen, Nationalhymnen oder Kaiserhymnen aus der Weltkriegszeit, das alles satirisch verfremdet, zum Klingen gebracht zwischen den gelesenen Szenen, wie wir hier einmal kurz hineinhören.
Ich denke gerade noch drüber nach, welche Musik das ist, aber ich komme noch drauf irgendwann heute.
Ja, überlegen Sie mal gut. Also der schräge Kommentar einer vierköpfigen Liveband zur Rezitation des Schauspielers Erwin Steinhauer, das muss man noch gesagt haben.
Was hatte dieser Schönberg-Schwerpunkt bislang noch zu bieten?
Also die letzte Woche die Kamerata Salzburg, das Siegfried-Idyll von Richard Wagner, ein romantischer Traum voller Glück und Einverständnis mit der Welt, danach die süffige und spätromantische Kammersinfonie von Franz Schreker und dann erst von Schönberg die Verklärte Nacht von 1899. Und das klingt so bei Schönberg nach Wagner, nach Tristan und Isolde, dass sinnfällig wird oder wurde in diesem Konzert, woher Wagner kommt. Wie gesagt, das ist die Stärke des Schwerpunkts. Es zeigt nicht nur die Blase Schönberg, sondern auch den Schaum, in dem diese Blase entstanden ist und den Schönberg auch neu bildet. Am selben Donnerstagabend letzte Woche in einem Nachtkonzert um 10 Uhr ist der Intendant der Festspiele als Pianist persönlich aufgetreten,
Markus Hinterhäuser, ja.
Genau, und hat mit dem Baritonsänger Georg Niegel Schönbergs das Buch Der hängenden Garten von Stefan George gespielt. Schönbergs Musik von 1908 hat sich da schon weit von der traditionellen Dur-Moll-Tonalität entfernt. Melodiemotive sind dann zentral, freischwebend, atonal ist die Harmonik und eines dieser Werke des Übergangs, bis Schönberg dann um 1920 seine Zwölftontechnik als Theorie aus seinen Werkerfahrungen entwickelte. Und dann vielleicht noch ein Beispiel: am Samstagnacht das fabelhafte junge Leoncoro Streichquartett aus Berlin mit den Werken zweier Schüler von Arnold Schönberg, Anton Webern und Alban Berg. Und das Ganze wurde dann verklammert mit einer Komposition, nämlich von Schönbergs Kammersinfonie Nummer 2, ein Fragment aus Schönbergs tonaler Frühzeit, aber dann von Schönberg später, 30 Jahre später, nochmal zwölftonkritisch überarbeitet. Also hier sieht man auch das gute Konzept. Und dann noch einen letzten Hinweis: das Konzert in der letzten Woche, das sehr starke Minget-Streichquartett, spielte das sehr expressive und impulsive zweite Streichquartett von Schönberg. Hören wir hier mal rein. Ja, das Minget-Quartett, ein kurzer Ausschnitt aus dem zweiten Satz von Schönbergs zweitem Streichquartett.
Christoph Schmitz, Ressortleiter Musikjournalismus von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, aktuell für uns in Salzburg bei den Festspielen. Kommende Woche berichtet er wieder hier über Tops und Flops im Deutschlandfunk Musikjournal. Bis dahin vielen Dank und Grüße nach Salzburg.
Bitteschön, einen schönen Abend.